Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Barrierefreiheit. Damit meinen wir heute aber nicht zum Beispiel Rampen an Eingängen von Gebäuden oder Zugängen zu Clubs, sondern die Barrierefreiheit von Webseiten. Denn ab Mitte 2025, also schon im kommenden Jahr, tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, in Kraft. Es soll die digitale Barrierefreiheit für alle Nutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, verbessern. Anbieter von mobilen Anwendungen und Webseiten werden verpflichtet, ihre Inhalte so zu gestalten, dass sie für alle Menschen uneingeschränkt zugänglich sind. Da das BFSG auch Finanzdienstleistungen betrifft, stellt es auch Banken vor die Herausforderung der Umsetzung. Mein Name ist Jonas Schneider, ich bin Berater im ZDB und über dieses Thema spreche ich in der heutigen Episode mit zwei Expertinnen, Anna Großalber und Paula Zehmann. Anna und Paula arbeiten bei Applied bei ZDB, der Digitaltochter des ZDB. Das heißt, sie beschäftigen sich berufsbedingt damit, wie sich Menschen auf Webseiten am besten zurechtfinden. Liebe Anna, liebe Paula, herzlich willkommen bei uns heute im Podcast.
Hallo Jonas, vielen Dank.
Hi, freut mich.
Hi zusammen, schön, dass ihr heute bei uns seid. Und ich würde vorschlagen, wir starten zu Beginn doch einmal ganz klassisch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte stellt euch beide doch einfach mal kurz vor.
Ja, ich bin die Anna, ich bin UX-Designerin bei Applied bei ZDB, bin seit 2 Jahren mit im Team und habe mich auf das Thema der Barrierefreiheit in UX, in Software, in IT spezialisiert.
Hallo, ich bin die Paula, ich bin Softwareentwicklerin im Frontend bei Applied und beschäftige mich jetzt seit einem Jahr intensiver mit dem Thema Accessibility und Accessible-Umsetzung von Websites.
Wunderbar, vielen Dank euch beiden für die kleine Vorstellungsrunde. Von daher habe ich ja wahrscheinlich auch nicht so viel versprochen, wenn ich sage, ich habe hier 2 Expertinnen zu dem Thema heute hier. Deswegen lasst uns doch gerne mal in das Thema Barrierefreiheit im Kontext von Finanzdienstleistungen und auch von digitalen Services reinstarten. Was bedeutet das Ganze? Wen betrifft es? Und warum tut es überhaupt Not?
Dann starte ich mal rein. Jonas, du hast es schon in der Intro erwähnt, wir haben das neue Gesetz, das auf uns zukommt. Das basiert nämlich auf einer EU-Ebene. Das heißt, es gibt den European Accessibility Act, der einfach vorschreibt, dass die EU-Mitgliedstaaten das Barrierefreiheitsgesetz ins nationale Recht überführen müssen. Und nächstes Jahr ist es endlich soweit. Also hier müssen wir, ab nächsten Jahr, nächsten Juni, das ist der 28.06., gibt es eben dieses Gesetz, das ist in allen EU-Staaten dann vorhanden. Und wir müssen dabei sicherstellen, dass digitale Dienstleistungen einfach auch zugänglich sind für eine allgemeinere, breitere Masse.
Ergänzend hier vielleicht, dass deshalb so spannend ist oder diese EU-Initiative so spannend ist, weil sie auf bestehende Ressourcen zurückgreift. Das ist vielleicht, ich würde sagen, das ist ein Novum oder zumindest was selten passiert, denn die beziehen sich auf die WCAG-Richtlinien, die schon Asbach uralt sind, also mit dem Internet eigentlich mitgewachsen und aus der Community selbst entstanden. Und genau, auf die bezieht man sich und sagt, okay, ihr habt diese WCAG-Richtlinien zu erfüllen. Da hat sich also der Gesetzgeber nichts aus der Nase ziehen müssen. Das ist sehr, sehr handy und auch damit sehr nah am Thema. Und genau, Bankdienstleistungen, um den Bogen zu spannen, fallen eben unter diesen Wirkungsbereich, der im European Accessibility Act formuliert ist. Und damit müssen wir sicherstellen, dass alle Menschen, ob beeinträchtigt in irgendeiner Form oder nicht, unsere Produkte sauber und entspannt benutzen können.
Ja, ich glaube noch eine kleine Anmerkung zu Bankdienstleistungen. Die sind halt auch deshalb betroffen, weil sie auch Teil unseres alltäglichen Lebens sind. Es betrifft vorwiegend eben genau diese Bereiche. Und das Ziel des Gesetzes ist, viel mehr Menschen einfach die Möglichkeit geben, eine Selbstständigkeit zu erreichen.
Ja, für mich so auf den ersten Blick eine sehr gute Initiative. Jetzt ist mir spontan noch eine Frage gekommen an euch beide. Und zwar, Paula, du sagtest, dass diese WCAG-Richtlinien schon in den 90er Jahren oder aus den 90er Jahren schon rühren. Könnt ihr mir sagen, warum es, ich sag mal, so lange jetzt gebraucht hat, bis wirklich eine Verordnung kommt, die das Ganze vorschreibt und warum das nicht früher schon der Fall war?
Also, um auf den ersten Punkt einzugehen, ich glaube, dass also dieses World Wide Web Konsortium, das die WCAG-Richtlinien mit formuliert hat, es entstammt diesen Ursprüngen des Internets, wo man Internet als was sehr Demokratisierendes, glaube ich, gedacht hat, was für alle da sein soll. Deswegen wurde es quasi von Anfang an mitgedacht, dieses Inklusorische. Mhm. Ich glaube, gesellschaftlich wurde es sehr lange als Nischenthema behandelt und es war nicht im allgemeinen Bewusstsein der Leute präsent, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen Interesse an Nutzung des Internets haben, was ja eigentlich total auf der Hand liegt. Und aber ja, bis jetzt war die Relevanz, glaube ich, nicht so klar. Mhm. Und der Druck ist aber schon lange da. Also es gibt viele Interessensgruppen, die IWAP als Dachorganisation aller Accessibility-Interessen im Online-Bereich hat da schon viele Jahre versucht zu wirken. Genau, es ist einfach nur eine logische, lange überfällige Konsequenz, dass das jetzt kommt.
Ja, vielen Dank, Paula, für den interessanten Hintergrund, warum das Ganze, ich sag mal, schon etwas älter ist, aber jetzt erst in die Umsetzung dann kommt. Was mich an der Stelle interessieren würde, abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften, warum seht ihr denn das Thema als trotzdem so wichtig oder gerade so wichtig an?
Ja, also wie gesagt, das Thema hat eine absolut große Wichtigkeit, da wir auch von, ich glaube, die Statistiken sagen, über 30% in Deutschland reden von Menschen, die eine Form von Beeinträchtigung haben. Klingt in erster Linie mal sehr viel. Also ich sage, dass ich sehe auch immer sehr viele skeptische Blicke, wenn ich sage, okay, ja, 30%, weil ich sage, wenn man sich das durchrechnet, das ist fast jede dritte Person in Deutschland. Und der Need ist einfach schon immer da gewesen. Und auch diese Zahl lässt sich sehr gut erklären, indem der Begriff von Beeinträchtigungen oder Behinderungen einfach weiter gedacht wird als eben das klassische Bild, das man im Kopf hat. Mhm. Also man denkt in erster Linie, man denkt an eine Person mit Blindheit oder man denkt an eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Also ich sage, das ist so das erste Bild, das man hat. Aber es ist so viel weiter als das. Man muss bedenken, es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen von Sehschwächen. Es gibt auch, wir haben natürlich auch motorische Beeinträchtigungen, wir haben sensorische Beeinträchtigungen, die einerseits quasi die Augen, aber auch die Ohren betreffen. Aber wir haben auch neurokognitive Beeinträchtigungen, die einfach heutzutage sehr viel Einfluss auf das alltägliche Leben und die Wahrnehmung und den Umgang damit spielen. Und deshalb ist es auch einfach so eine große Zahl und es ist lange, lange Zeit, dass wir uns da auch einen Fokus drauf legen.
Genau, wenn ich da einhaken darf, um diese Zahl auch nochmal zu illustrieren. Ich finde das immer ganz spannend, wenn Anna und ich, wenn wir uns jetzt beispielsweise die Handys unserer Eltern mal in die Hand nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dort die Schriftgröße hochgeschraubt wurde oder am Kontrast irgendwas optimiert wurde, weil die Sehkraft mit dem Alter, wissen wir ja alle, auch nachlässt. Ja. Auch die Aufnahmefähigkeit oder das, was man in der Lage ist, konzentriert zu verarbeiten, auch wenn man einen stressigen Alltag hat, das muss ja gar nicht Alter sein oder irgendwelche anderen Faktoren, das sind alles Sachen, die unter Accessibility fallen. Also wenn meine Website, wenn das Layout nicht responsive gestaltet ist, dann kann die Schriftgröße nicht beliebig erhöht oder verringert werden. Also man muss sich das wirklich so vorstellen wie ein Thema, was letzten Endes uns alle entweder jetzt schon betrifft oder irgendwann betreffen kann. Und nicht wie ein Thema, was eine kleine nischige Randgruppe betrifft. Weil ich denke, so wird es in großen Teilen, zumindest der deutschen Bevölkerung, leider noch gedacht. Und deswegen ist es wichtig.
Und ich finde es auch genau deshalb so wichtig, jetzt anzufangen. Ich meine, es ist höchste Zeit. Wenn wir werden nicht jünger, die Chance, dass wir irgendeine Form von Beeinträchtigung auch entwickeln über die Jahre, ist einfach sehr hoch. Und da wäre es doch schön, wenn man dann nicht das Gefühl hat, okay, ich werde jetzt älter, ich höre schlechter oder ich sehe schlechter oder ich bin einfach mit der neuen Technologie so überfordert, weil es keiner sinnvollen Struktur folgt. Da ist es doch optimal, jetzt schon zu beginnen und einfach das vorzubereiten, damit ich dann nicht später das Gefühl habe, oh je, und jetzt bin ich weg vom Fenster.
Genau, hinzu kommt auch, dass Digitalisierung, ich meine, das ist ja auch mit unser Kerngeschäft, Digitalisierung eben gerade in diesem Bankenbereich zum Endkunden hin stark zunimmt. Also man kann die Leute nicht mehr oder man kann es 2024 sowieso niemandem mehr zumuten, dass eine Person nur in die Filiale gehen kann, um Produkte abzuschließen oder um Informationen zu erhalten. Dementsprechend ist es einfach unumgänglich, das Thema in diesem Bereich eben zu pushen.
Wir haben auch alle was davon. Wie gesagt, es gibt das Inclusive Design, da wird auch gesprochen darüber, wenn ich jetzt für jemanden designe, wo ich sage, okay, die Person hat nur einen Arm, das heißt nur die Möglichkeit, mit einer Hand zu agieren, dann unterstütze ich durch die Ideen und die Lösungen, die wir entwickeln, um diese Person auch mit zu inkludieren. Da unterstütze ich dann auch Personen, die eventuell mal einen gebrochenen Arm haben, der im Gips ist. Wie gesagt, das ist so nur vorübergehend. Oder wenn ich irgendwie ein Kind am Arm trage, habe ich halt auch nur noch eine Hand frei. Auch da habe ich einen Vorteil davon, dass etwas schon barrierefrei designt wurde.
Ja, sehr interessante Aspekte. Hanna, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Bank oder arbeite in einer entsprechenden Position in einer Bank und habe mir beispielsweise auch den Podcast angehört und habe jetzt gedacht, Barrierefreiheit, das tut wirklich Not. Ich bin mir dessen bewusst. Was sind denn eurer Erfahrung nach gute Ansätze, um in die Umsetzung zu kommen? Und wie könnte eine Bank denn hier gut vorgehen?
Genau, gute Ansätze. Auf jeden Fall Step One, dass man bestehende Produkte prüft. Und das muss in der Regel mit Beratung passieren. Also das Inhaltliche ist dann doch so groß, dass man es höchstwahrscheinlich nicht selbst aus dem Stegreif machen kann. Also das ist auch unsere Erfahrung, die wir bisher hatten. Man muss bestehende Produkte prüfen. Es gibt verschiedene Accessibility-Prüfungen, verschiedene Tools. Und dann, je nachdem, muss man bewerten, wie viel Handlungsbedarf da bei bestehenden Produkten eben besteht. Zweiter Schritt natürlich, dass man das eigene Team und das Management eben auf diese Themen schult. Also spätestens nächstes Jahr darf es nicht mehr sein, dass Mitarbeiterinnen oder Projektverantwortliche in der Bank noch nichts von Accessibility gehört haben. Das muss mitgedacht werden, eigentlich in jedem Aspekt im Kundengeschäft. Und als dritten Punkt würde ich dann sagen, wenn Fehler ausfindig gemacht wurden, muss ein Redesign passieren. Das ist bei Accessibility eben so, dass die Fehler meistens auf zwei Ebenen bestehen oder die Probleme. Zum einen gibt es eben Design-inhärente Probleme wie Farben, die gewählt wurden, die nicht kontrastreich genug sind oder Schrift, die zu klein ist oder Strukturen, die einfach nicht übersichtlich sind. Und auf der anderen Ebene eben dieser technische Punkt, das ist das, wofür ich, was so meine tägliche Arbeit betrifft, dass Dinge eben ordentlich programmiert sein müssen, dass mit semantischem HTML gearbeitet werden muss und dass Screenreader die Seite benutzen können. Das sind dann alles Sachen, die passieren eben auf einer abstrakteren oder für den User erstmal nicht sichtbaren Ebene, den Default-User in Anführungsstrichen, in großen. Und dann muss man eben diese Fehler finden, beheben und langfristige Strategien entwickeln, wie sowas dann vermieden werden kann.
Ja, ich glaube auch der Punkt, also Stichwort langfristige Strategien ist immer sehr gut. Das Ganze um die Barrierefreiheit herum ist ein Prozess. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass ich mir das einmal anschaue, Checkmarks mache hinten ran, überall wo es nicht passt, kurz einen Fix mache und ich muss mich nie wieder mit dem Thema beschäftigen. Es ist ja auch in der digitalen Welt so, die Produkte leben, es gibt Updates, es kommt neue Inhalte kommen hinzu, andere Inhalte werden angepasst und da ist einfach wichtig, für eine Bank, für einen Bankmitarbeiter selbst zu wissen, okay, was muss ich denn jetzt da auch in Zukunft beachten, damit wir gar nicht erst wieder zu einer nicht zugänglichen Webseite umgebaut werden, sondern diesen Standard der Zugänglichkeit auch wirklich erhalten.
Sowohl das Thema, eine langfristige Strategie zu entwickeln, aber auch damit einhergehend, ja, den dauernden Pflegeprozess, nenne ich es mal, dort mit zu integrieren und Anna, wie du sagtest, jetzt nicht, ich schaue es mir einmal an und ad acta gelegt und für alle Zeiten schön. Also das heißt, es ist schon was dann auch in die Bank, in die Prozesse implementiert sein muss, um das Ganze, ich sag mal, sachgerecht dann auch betreuen zu können. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Unsere Erfahrung ist auch, dass es immer Handlungsbedarf gibt und dass keine Website aus Versehen accessible gebaut wird. Also es ist was, womit man sich beschäftigen muss, definitiv. Und was einem nicht einfach passiert oder in den Schoß fällt.
Ist auch ein gutes Stichwort für eine Frage, die mir jetzt noch im Kopf rumgeistert, weil wir hatten jetzt so den Fokus auf Banken, auf, ich sag mal, dem Prozess, der entworfen werden muss, wie das Ganze zu begleiten ist. Jetzt würde es mich an der Stelle nochmal interessieren, Paula, weil du auch sagst, es ist nicht Zufall, dass eine Website so gebaut ist, aber vielleicht habt ihr ja aus eurer Erfahrung Beispiele, wie eine Website aussieht, die, ich sag mal, vorbildlich in Bezug zu Barrierefreiheit ist und gern auch im Gegensatz dazu, was sind denn so typische Fehler, die bei der Gestaltung barrierefreier Webseiten gemacht werden? Wie sehen die aus und wie können sie im besten Fall dann auch vermieden werden?
Ja, also eine barrierefreie, sehr vorbildliche Website ist natürlich einerseits sehr gut strukturiert. Das hilft uns allen, wie gesagt, wenn wir wissen, okay, wo ist eine Headline, wie ist die Leserichtung, welche Informationen kommen, in welcher Reihenfolge auf mich zu. Und dabei ist einfach auch ganz wichtig, dass sie mit rein Keyboard auch navigierbar ist. Also wie gesagt, das ist auch etwas, das wir sehr oft sehen, das nicht funktioniert, aber dazu später vielleicht noch mehr. Und ich glaube, ein sehr, sehr einfaches Mittel, um einfach wirklich gut und vorbildlich zu sein, sind Farbkontraste. Wie gesagt, das ist ein sehr einfaches Thema, die kann man auch prüfen. Ist wirklich mein Text, ist meine Information, die ich auf meiner Webseite habe, ist die auch lesbar? Und da gibt es auch Schwellenwerte, die wir auch wirklich prüfen, je nach Situation und je nach Anwendungsfall. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr leichter Schritt, um da einfach auch wirklich eine gute Website zu haben.
Und darauf aufbauend dann ist eben das Problem häufig, dass Alttexte auf Bildern fehlen. Also eine Person mit einer Sehbeeinträchtigung braucht irgendeine Ersatzinformation. Und wenn die nicht vorgelesen werden kann, dann weiß die Person eben nicht, was da illustriert ist. Oder dass die Alttexte eben nicht sinnvoll ausgeführt sind, dass da steht Bild. Damit kann dann auch keiner was anfangen. Also ganz, ganz basic, dass nicht semantisches HTML benutzt wird. Also ein Button ist ein Button. Dafür gibt es einen HTML-Tag und der bringt alle Informationen und alle Funktionen mit, die man braucht, die der Screenreader beispielsweise braucht. Viele Entwicklerinnen haben das nicht so gelernt oder machen es nicht so, benutzen eben ganz normales Diff. Das hat dann gar keine Informationen. Da kann dann ein Screenreader einfach überhaupt nichts mit anfangen. Also es ist wirklich so, ja, man wenn man sauber arbeitet, dann kann man schon viele klassische Fehler vermeiden.
Und ich glaube, was wir auch hier in dem Bereich aktuell immer häufiger sehen, sind so Barrierefreiheits-Overlays. Vor denen warnen wir unsere Kunden natürlich auch immer, weil die nicht dem Ziel entsprechen. Die entsprechen nicht dem Zweck, den wir erreichen möchten. Also man kann sich unter so einem Accessibility-Overlay vorstellen. Das ist so ein Button, der wie ein Chatbot auf der Website immer anwesend ist und auf den muss ich dann klicken und da kann ich mir dann den Kontrast einstellen, ich kann mir die Schriftgröße einstellen, ich kann gewisse Sachen auf dieser Website einfach verändern für meinen Bedarf. Und das klingt im ersten Moment super, das klingt so genauso, wenn man sagt, okay, hey, ich als Bank, ich biete dir einfach die Möglichkeit, dir das selbst zusammenzubauen, wie du es brauchst. Teilweise werden auch zum Beispiel Dyslexie, also Legasthenie, wird auch beachtet bei diesen Overlays und man kann dann eine gewisse Einstellung über die Schrift vornehmen. Klingt in erster Linie sehr gut, hat aber eigentlich sehr viele Probleme bringt das mit sich. Also wir haben schon einige dieser gesehen, die nativen, assistiven Mittel, die Menschen, also die wirklich davon betroffen sind, zum Beispiel eine Person mit Blindheit hat sehr wahrscheinlich einen Screenreader, mit dem er vertraut ist, also mit dem er oder sie vertraut ist. eventuell eine Braille-Keyboard-Tastatur. Das sind Hilfsmittel, an die die Person einfach schon gewohnt ist. Das heißt, die Person, die wirklich in einem schwerwiegenden Fall auch wirklich betroffen ist oder einfach eine größere Ausprägung hat, einer Beeinträchtigung, hat meistens schon Mittel, um sich diese Sachen umzustellen oder weiß einfach, wie ich das in den Systemeinstellungen, in den Browser-Einstellungen mache. Und das ist dann einmal erledigt. Durch diese Overlays muss das diese Person bei jeder Website neu machen. Und auch ein großes Problem, das wir gesehen haben, ist, diese Overlays behindern leider eben die native assistive Technologie. Wie gesagt, dann heißt es so, ich glaube, die Paula hat ein sehr gutes Lebensbeispiel, wie man das
verständlich macht. Stimmt, das haben wir letztens gelesen, das ist ein wunderbarer Vergleich. Ja, man stelle sich vor, man ist Brillenträgerin und betritt einen Laden und am Eingang des Ladens muss man jedes Mal die eigene Brille abgeben und dann von den Mitarbeiterinnen eine angepasste Brille zusammenstellen lassen. Und nur mit der kann man sich eben in dem Laden bewegen. Und ungefähr so fühlt sich wahrscheinlich für eine Person mit Screenreader ja so ein Overlay-Menü an, wo man jedes Mal, wenn man die Seite lädt, neu diese Einstellungen tätigen muss, was ja wahnsinnig mühsam ist. Also allein das Zusammenklicken ist ja schon Zeitaufwand. Da würde ich ja die Website selbst wieder verlassen, wenn das von mir verlangt würde.
Ja, sehr schönes und plastisches Beispiel, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen uns nicht und ihr seht es aktuell auch nicht, aber ich bin Brillenträger. Von daher war das jetzt wunderbar gewählt und auch für mich zu verstehen. Jetzt haben wir, ich sag mal, einen Ausflug gemacht in die Blickrichtung Bank. Wie ist eine Umsetzung in der Bank? Die Blickrichtung auf gute Beispiele versus schlechte Beispiele bezüglich Webseiten und Barrierefreiheit. Wenn wir jetzt in der Praxis bleiben und auch nochmal Richtung des BFSG schauen, wie helft ihr denn eure Kunden jetzt in der Praxis bei der Erfüllung dieses BFSG?
Wir klären in erster Linie einfach den Bedarf. Welche Software, welche Lösungen fallen jetzt auch in das Gesetz auch wirklich hinein? Wie gesagt, weil da gibt es auch Unterschiede. Da muss man sich das in erster Linie mal anschauen. Okay, wo bin ich wirklich von dem Gesetz auch betroffen? Was muss ich machen? Und dann gehen wir gleich direkt weiter in wirklich einen Audit. Das heißt, wir prüfen wirklich, also die Produkte, die Lösungen, die reinfallen, die prüfen wir dann auch. Also wie gesagt, wir müssen uns ansehen, okay, wo ist eine Barrierefreiheit schon gegeben und wo ist eben noch nicht gegeben? Also was sind die typischen Fehler, die eben in dieser Software auffallen? Das sind meistens, wenn sie aus demselben Development Studio kommen, auch immer sehr ähnliche Fehler. Das heißt, es reicht auch, wie gesagt, eine Auswahl zu prüfen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht, ich meine, bei einem Tool, wo man sagt, okay, wir haben drei Seiten, also wirklich drei Pages, die wir wirklich analysieren, oder analysieren wir sie einerseits mit technischen Tools, aber auch auf der anderen Seite, wir können nämlich damit nicht alles abdecken, wir müssen sie auch manuell prüfen. Mhm. Das heißt natürlich hat dementsprechender Aufwand. Aber das Schöne ist, wir können eine Auswahl der wichtigsten Aktionen für den Nutzer und die Nutzerin von dieser Website auch treffen und gehen dann da, wie gesagt, die Schritte durch und können auch eine Auswahl der Seiten auf die größten Fehler zurückschließen. Das heißt, wir sehen, wenn auf der Landingpage das Hero-Bild keinen Alternativtext hat und vielleicht auch ein weiteres Bild keinen Alternativtext hat, dann ist das schon mal ein ausschlaggebender Hinweis für uns. Das wird wahrscheinlich bei allen Bildern so sein und dementsprechend muss dann nicht jedes einzelne Bild geprüft werden. Was ist hier der Alternativtext? Gibt es überhaupt einen? Sondern wir können einfach zurückschließen. Das hilft uns im Prozess. Und nach dieser Prüfung haben wir dann einfach auch eine Ergebnisliste. Das heißt, wir sehen auch wirklich, okay, wo haben wir einen spezifischen Handlungsbedarf, den wir auch jetzt umsetzen müssen.
Genau, und darüber hinaus natürlich auch immer beim Neubau von Produkten können wir eben sagen, ja, wir bauen euch das accessible, wenn ihr das in unsere Hände legt.
Bei der Prüfung kommt nämlich teilweise heraus, okay, es sind kleinere Änderungen, da muss nur minimal etwas angepasst werden, etwas optimiert werden. Aber sobald es wirklich um strukturelle Fehler geht, wie die Navigation, die Struktur, sie ist nicht logisch, sie ist auch mit Keyboard nicht verfolgbar, dann muss man auch die Entscheidung treffen, wäre es nicht sogar günstiger und von einem größeren Vorteil, hier einfach das Ganze neu aufzusetzen. Da haben wir dann auch eigentlich auch noch einen weiteren Vorteil, denn wir sehen uns auch logischerweise die User Experience per se auch an in diesem Prozess und können auch hier dann schon gleich mit Optimierungen bringen.
Okay, verstanden. Also sprich, zum einen, ich sag mal, der für euch wahrscheinlich leichteste und beste Fall ist, ihr dürft direkt von Anfang an das Ganze begleiten und dürft eigentlich schon so bauen, wie es im besten Fall sein sollte. Und wenn es schon quasi vorhanden ist, wäre es dann zuerst mal einem Check zu unterziehen, quasi zu schauen, wo liegen die Probleme, vielleicht auch auf, wie du sagtest, Anna, mit den Bilderthemen, vielleicht auf bestimmte Probleme, auf weitere zu schließen und dann halt zu schauen, ne, bekommen wir das halt, ich sag mal, am lebenden Objekt gefixt oder müssen wir wirklich neu aufbauen und wäre das die sinnvolle Variante? Also das heißt, dort entsprechend dann eine Entscheidung zu treffen, wie wir dort weiter vorgehen. Jetzt waren wir bisher so ein bisschen in der Vergangenheit unterwegs, sprich wir haben einen Blick zurück auch in die 90er Jahre geworfen, haben aktuelle Vorschriften uns angeschaut, haben geschaut, wie ihr aktuell eure Kunden begleiten könnt und begleitet. Und jetzt bin ich natürlich auch so ein bisschen neugierig auf eure Sicht in die wohlbekannte Glaskugel.
Unsere Erfahrung ist ein bisschen die Vermutung geschuldet, dass es jetzt kurzfristig einen Trend zu schnellen Lösungen geben wird, eben die Overlays, die wir da besprochen haben, was natürlich nachvollziehbar ist, denn das Thema ist groß und die Zeit drängt und die versprechen, oder die kommen ja auch ein bisschen mit der Versprechung daher, ein großes, komplexes Problem schnell und kostengünstig zu lösen.
Ja.
Leider ist es aber so, dass das natürlich langfristig nicht reicht. Und dann ist die Vermutung, dass man eben nächstes Jahr, wenn es da vielleicht auch rechtliche Schritte geben wird, denn die rechtlichen Anforderungen sind durch Overlays nicht erfüllt, dass es dann recht kurzfristig sehr, sehr hohen Bedarf geben wird, komplette Lösungen zu schaffen. Unser Tipp ist, sich den Stress zu sparen und bereits jetzt an einer nachhaltigen Variante zu arbeiten. Mhm. Aber das wäre so ein bisschen die Vermutung, die pessimistische Vermutung, dass das passieren könnte.
Aber auch eine, wir haben natürlich auch eine sehr positive, sehr freudige Vermutung für die Zukunft. Und zwar, dass Barrierefreiheit wird irgendwann einmal einfach ein Standard sein. Also ein Standard, über den wir gar nicht mehr nachdenken müssen, sondern den wir einfach als Gesetz ansehen, als Basis ansehen, als wirklich als Grundrecht auch ansehen. Und dazu wird es dann auch laufend Schulungen geben für natürlich einerseits die Management-Ebene muss das Thema verstehen und auch treiben können, aber auch die unterschiedlichen Mitarbeiter. Und jeder, der halt an digitalen Projekten arbeitet, wird Barrierefreiheit irgendwann einmal auch im Lebenslauf stehen haben.
Sprich, zum einen die kurzfristige Sicht, die du mit eingebracht hast, bis hin zur langfristigen Sicht von Anna, sowohl etwas negativ als auch positiv angehaucht, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, das, so wie ich es von euch verstehe, uns jetzt auch nicht nur heute oder morgen, sondern auch nur übermorgen mit begleiten wird. Von daher, ja, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank für die ersten Einblicke und vielleicht hören wir uns ja zu gegebener Zeit nochmal zu dem Thema, wenn es das ein oder andere Update gibt an der Stelle.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart bei uns. Wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassen an der Stelle und das Thema Barrierefreiheit nochmal kurz aufrollen, ist es nicht nur aufgrund rechtlicher Vorschriften sehr wichtig, gerade und auch bei Bankdienstleistungen, sondern auch ein Thema, wie man idealerweise einen Weg beschreitet von dem ersten Austausch bis zur Umsetzung in der Praxis. Wenn wir den Blick in die Zukunft schweifen lassen, wird es kurzfristig wohl aus Kosten- und Zeitgründen zu vermeintlichen Lösungen wie den angesprochenen Overlays kommen. Mittel- bis langfristig kommt man aber nicht an nachhaltigen Lösungen vorbei, denn und da sind sich unsere beiden Expertinnen sicher, Barrierefreiheit wird ein Standard werden. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn in eurem Umfeld gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.